gesprochen, die ersten Kapitel vom Buch Samuel uns angesehen. Heute geht es weiter mit den Kapiteln 4 bis 7. Und da wird zunächst von dem Krieg gegen die Philister beschrieben, der zwischen Evenhaeser und Afek stattfindet. Das sind Orte, die heute archäologisch identifiziert sind, befinden sich so auf dem Übergang von der Küstenebene ins Gebirge, etwas noch höher nördlicher von der Höhe von Tel Aviv. Und während eben Shiloh, der Ort, wo die Bundeslade steht, sich auf ungefähr dem gleichen Breitengrad, aber eben auf der Bergkette befindet. Und dieser Kampf endet, der erste Kampf endet mit einer Niederlage der Israeliten. Und sie kommen dann auf die Idee, dass sie die Bundeslade ins Lager holen wollen, weil sie sich sagen, ja, wenn Gott dann in Form seiner Bundeslade unter uns ist, werden wir sicher gewinnen. Und sie holen die Bundeslade aus Shiloh. Aber das funktioniert nicht. Sie werden geschlagen. In der Schlacht kommen auch die beiden Söhne des Priesters Eli, Hophni und Pinchas, um, von denen wir ja schon beim letzten Mal gehört haben, dass die moralisch ziemlich heruntergekommen waren. Und es gab ja auch schon die Prophetie, dass das Haus Eli untergehen wird. Und die Philister können die Bundeslade gefangen nehmen. Und es kommt ein Bote nach Shiloh, berichtet, was geschehen ist, erzählt ihm, wie viele gefallen sind, sagt ihm auch, deine Söhne Hophni und Pinchas sind gefallen, und die Bundeslade ist von den Philistern gefangen genommen worden. Und es ist dieses Letzte, was Eli, der ja auch schon ein alter Mann ist, von seinem Sitz fallen lässt. Er bricht sich das Hüftgelenk und stirbt. Und auch seine Schwiegertochter, die Frau des Pinchas, die schwanger ist, wird aufgrund dieser Nachrichten von Wehen ergriffen und stirbt bei der Geburt ihres Sohnes, den sie dann eben im Blick auf die entführte Lade Unehre nennt, noch bevor sie stirbt. Bei all dem hören wir gar nichts von Samuel, was geschieht, sondern es geht dann weiter in das Lager der Philister, die Lade in den Tempel ihres Gottes Dagon in Aschdod bringen. Aber nachdem eine Nacht die Lade dort gestanden hat, finden sie am nächsten Morgen die Statue Dagons umgefallen. Sagen sich dann wohl noch, kann vielleicht Zufall sein, stellen sie wieder auf, aber am nächsten Tag ist die Statue nicht nur umgefallen, sondern ihr sind auch einige Teile, die Hände abgefallen. Und damit wird den Philistern klar, dass offensichtlich dieser Gott Israels, von dem sie sich auch schon gefürchtet haben, als die Bundeslade ins Lager kam, doch einige Macht hat. Und dann sagen die Leute von Aschdod, und sie werden auch mit einer Plage geschlagen. Eine Korrektur im traditionellen hebräischen Text beschreibt diese Plage als Hämorrhoiden, sozusagen das unverständliche Wort damit ersetzt. Was genau gemeint ist, weiß man nicht. Es gibt heute auch eine Theorie, dass vielleicht die Männer mit sexueller Impotenz geschlagen worden, das ist eine neuere These. Auf jeden Fall wollen die Leute von Aschdod die Bundeslade loswerden und schicken sie in die nahegelegene Philisterstadt Gath, wo aber auch wieder alle mit Plage geschlagen werden. Und sie schicken sie dann weiter in die dritte Stadt Ekron. Und es geht ja nicht weiter, es bleiben ja noch zwei Philisterstädte übrig, Aschkelon und Gaza, aber sie machen es nicht so weit, dass sie sie auch noch in die Städte bringen, sondern die Ältesten, die Weisen der Philister sagen, man sollte doch, wahrscheinlich wird man hier vom Gott Israels bestraft und wahrscheinlich ist es besser, die Lade dahin zurückzuschicken, wo sie hingehört. Und um wirklich festzustellen, ob was ihnen geschieht, eben das Wirken des Gottes Israels ist oder Zufall, sagen sie, wir werden die Lade auf einen Wagen stellen, der von zwei Kühen gezogen werden soll und deren Kälber halten wir zurück und lassen die Kühe losgehen. Und ihrem Naturinstinkt nach würden sie natürlich umkehren und zu ihren Kälbern gehen. Aber wenn sie das nicht tun, sondern in das Gebiet der Israeliten gehen, wäre eigentlich klar, dass hier was anderes mit im Spiel war. Und so wird es auch gemacht. Und die Kühe gehen schnurstracks in das Gebiet der Israeliten, kommen zu der Stadt Beit Shemesh, die eben auf dem Grenzgebiet liegt. Und die Leute von Beit Shemesh sind ganz glücklich, die Bundeslade zu sehen, werden dann aber auch darauf mit einer Plage geschlagen, weil sie eben unvorbereitet und unerlaubterweise die Lade angesehen haben. Und möchten sie dann auch so schnell wie möglich loswerden und schicken zu ihren Nachbarn etwas weiter im Gebirge in Givat Yearim, in Kiryat Yearim, dass sie dort die Lade aufstellen. Und denen passiert nichts. Und wir werden dann von der Lade erst wieder hören, wenn David sie nach Jerusalem holt. Die bleibt also einstweilen in Kiryat Yearim. Die Geschichte geht dann zu Samuel zurück, der nach langen Jahren, nachdem dieser Schock der Niederlage vorbei ist, das Volk in Mizpah zusammenruft, um den Bund mit Gott zu erneuern und eben auch von ihnen verlangt, alles, was sie noch an Götzen, Bildern, Darstellungen haben, abzulegen und sie eben auch zur Umkehr aufruft. Und das Ganze hat dann auch den Erfolg, als die Philister wieder einen Angriff versuchen, es dann das Gebet Samuels ist, das sie in dem Fall rettet. Ja, soweit unsere Kapitel heute. Wir hatten schon beim letzten Mal Auszüge aus dem Buch von dem Rabbiner Benny Lau, der sich mit der Geschichte Samuels befasst hat. Heute habe ich ein paar Texte von anderem Charakter ausgewählt. Er hat nämlich neben den eher auslegenden Texten, denen er schreibt, auch einige Passagen, die in der Ich-Form schreibt, wo er sich versucht hat, in die jeweiligen Gestalten hinzuversetzen. Da habe ich hier eigentlich zwei Beispiele für ausgesucht. Das erste ist sein Versuch, sich in die Schwiegertochter des Eli, die Frau des Pinchas, die bei der Geburt ihres Kindes stirbt, zu versetzen. Und interessanterweise nennt er sie eben nicht, so wie sie im biblischen Text genannt wird, die Frau des Pinchas, die Schwiegertochter des Eli, sondern die Mutter von Unehre. Ja, das sind die Überlegungen, die er ihr in den Mund legt, wie er sich versucht, die Gefühle dieser Frau, die aufgrund des Unglücks bei der Geburt ihres Sohnes stirbt, wie er das versucht darzustellen. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Meine Kindheitserinnerungen sind voll von Mutters Geschichten über die Väter meiner Väter und das Leben Israels in der Wüste. Vater arbeitet im Gebirge Ephraim mit seiner Familie, aber mein Herz fühlt sich nicht dorthin gezogen. Man hat mich mit Pinchas, dem Sohn des hohen Priesters, verheiratet. Ich kam voller Erregung nach Shiloh, voll Sehnsucht nach der Bundeslade des Ewigen. Nein, geben Sie sich nicht mit dem kleinen und sensationssüchtigen Geschwätz ab. Er wurde wegen seines Bruders Hophni schuldig gesprochen. Ich bin nicht einfältig, aber mir ist klar, dass Pinchas die Sache nicht initiiert hat. Allerdings wusste er, was Hophni getan hatte und zog es vor, zu schweigen. Er war zu schwach, um sich dem Schmutz entgegenzustellen, der den Hof der Wohnstätte durchspülte. Können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, in einem Tempel der Heiligkeit zu wohnen, aber dauernd die Unreinheit zu spüren? Pinchas ist vielleicht nicht vollkommen, aber er ist kein böser Mensch. Treue ist ein Synonym für seinen Namen.
Willkommen.
Und das hier
Müssen wir
in.
gerade gucken, die Frau Fichtbauer. Jetzt sehen wir sie zwar, aber sie teilen gerade ihren Bildschirm. Das heißt, wir sehen uns gerade alle selbst.
Ja.
Okay.
Es ist ein Problem wieder.
Jetzt höre ich nichts mehr. Lass es bleiben. Ich möchte was hören. Wenn Sie unten an der Bildleiste müsste ein Freigeben stehen.
Ah ja.
Und dann Freigabe beenden. Genau. Das Rote. Na wunderbar. Dankeschön.
Ja. Ja, diesen Gedanken, dass die beiden Söhne Elis nicht gleich schuldig sind, sondern Hofni, der Initiator von all den korrupten Dingen, von denen wir letztes Mal gehört haben, war, kann sich stützen auf eine Diskussion im babylonischen Talmud, im Traktat Schabbat. Da heißt es nämlich, Rav sagte, Pinchas hat nicht gesündigt, wie es heißt. Und Achia, der Sohn Achitophs, des Bruders von Unehre, des Sohnes Pinchas, des Sohnes Elis, des Priesters des Ewigen in Shiloh, trug das Ephod. Und hier wird dieses Kind Unehre in den Stammbaum eingebaut. Und darauf kommt die Frage, und damit natürlich auch Pinchas selber, kann es sein, dass er eine Sünde beging und die Schrift nimmt ihn in die Reihe der Vorfahren auf? Sondern daraus ergibt sich, Pinchas hat nicht gesündigt. Dann kommt der Einwand dagegen, aber es steht doch geschrieben, sie beschliefen, Yishkevun, die Frauen. Und jetzt kommen eben Versuche, die Pluralform in den Singular zu übertragen. Und das geht eben, wenn man nur die Konsonantenschrift sieht, dann kann man es nämlich auch anders lesen. Und so heißt es dann, er beschlief sie, Yishkaven steht geschrieben. Der Vers bezieht sich auf nicht doch meine Söhne, Banai, die Worte Elis, denn nicht gut ist, was ich höre. Rabbi Nachman bei Yitzhak sagte, es steht geschrieben, mein Sohn, Bni. Aber es steht geschrieben, ihr bringt das Volk des Ewigen dazu, Übertretungen zu begehen, also auch wieder im Plural. Ma'avirim. Rav Huna, der Sohn Rabbi Joshuas, sagte, es steht geschrieben, du bringst das Volk des Ewigen dazu, Ma'aviram. Aber es steht doch geschrieben, und die Söhne Elis, Bnei Belial, also wieder im Plural, böse Leute. Da Pinchas gegen Hofnis Tun hätte protestieren müssen und nicht protestierte, rechnet die Schrift es ihm an, als habe er gesündigt. Ja, zurück zu der Frau des Pinchas. Ich schätze meinen Schwiegervater Eli, aber er ist ein alter Mann, der fast 100 Jahre alt ist und sich immer mehr von uns entfernt. Ein Lichtstrahl flackert an diesem finsteren Ort. Großvaters Gehilfe, der schon 20 Jahre nicht von ihm weicht. Er kennt jede Muskel in seinem Gesicht. Zwischen den beiden besteht eine symbiotische Verbindung. An besonders schweren Tagen lauere ich dem Jungen auf und kann einen direkten Strahl vom Licht seines Antlitzes aufnehmen. Ich weiß, dass es in unserer Gegend nicht ruhig ist. Schon viele Jahre sagt man, dass die Philister aus der Gegend der Ebene in den Bergrücken eindringen wollen. Jede Unterhaltung der Männer hier beginnt mit Politik und endet mit einem rohen Lachen. Im Hof streitet man um Taktik und Strategie. Man spricht über Waffen, Streitwagen, Bögen. In meiner Welt jedoch ist nur eines sicher. Wenn wir dem treu sind, was in der Tora Moses geschrieben steht, werden wir das Land erben. Das ist die Essenz meiner Tora. Man sagt mir, dass man sich schützen und stärken muss mit einer riesigen Armee. Leeres Gerede. Schaut auf die Verrohung im Hof der Wohnstätte und ihr werdet den Ursprung der Plage begreifen. Ich habe meinem Mann nicht von den nächtlichen Albträumen, die mich verfolgen, erzählt. Er erkannte mich und ein Embryo begann, in meinem Schoß Form anzunehmen. Samuel hört meine Geschichten, hört aufmerksam zu und schweigt. Seine Augen durchdringen die Kammern meines Herzens. Ich weiß, dass er weiß. Plötzlich, mitten an einem Werktag, ertönt eine brüllende Stimme. Krieg. Wo? Nicht hier. Die Philister haben ihre ganze Armee nach Afek zusammengezogen, eine Tagesstrecke nördlich von uns. Der ganze Weg der Väter liegt zwischen uns. In den Gesprächen beim Kaffee erklären uns die Ältesten, dass die Philister unser Gebirge haben wollen. Das Gebirge südlich von Hebron haben sie sich bereits einverleibt, die Stämme der Ebene bereits verdrängt. Jetzt richten sich ihre Augen auf uns. Sie wollen in unsere Gebirgsgegend eindringen. Eine Generalmobilmachung der Stämme auf dem Bergrücken wurde ausgerufen. Mein Mann wollte mit den Kämpfern ausziehen und meine Seele hängt an ihm. Der Embryo erfüllt mich bereits ganz und gar und ich brauche meinen Mann an meiner Seite. Hofni packte und stoppte ihn. Uns ist der teuerste Besitz Israels anvertraut, sagte er. Überlass den Krieg anderen. Der Krieg wird auch ohne uns Erfolg haben. Aber Shiloh würde zusammenbrechen. Die Stimmen des Krieges kamen nicht bis zu uns und störten unseren Alltag nicht, aber mein Herz klopfte stark. Ich war erregt. Die Träume verfolgten einander und gaben mir keine Ruhe. Großvater bewegte sich nicht von seinem Stuhl und Samuel ließ nicht von ihm ab. Nach 3 Tagen begannen erste Nachrichten einzutreffen. Listen von Getöteten und Verwundeten. Mein Mann ist bei mir. Ich habe nichts Böses zu befürchten. Nach einer Woche kamen sie. Eine Gesandtschaft müder Kämpfer kommt durch die Stadttore hinein und beruft eine Sitzung mit Hofni und Pinchas ein. Mein Ohr klebt an der anderen Seite der Zeltplane. Sie erzählen von dem Tod, der im Lager umhergeht, von der gesunkenen Moral, von der Stärke der Philister. Für einen Moment herrscht Ruhe. Ich werfe einen Blick hinein und sehe, wie sie den eingerollten Befehl in ihren Händen ausbreiten. Der Ältestenrat hat beschlossen, als letzten Schritt vor der Unterwerfung die Lade Gottes in das Lager zu bringen. Jahrhunderte hat sich die Lade nicht aus diesem Zelt bewegt. Man sagt, dass Josua bin Nun sie eigenhändig hineinbrachte, unter Jubel und dem Lied der Leviten. Das Lächeln Hofnis verschwindet nicht von seinem Gesicht. Pinchas ist weiß wie Kalk. Wie können Sie die Bundeslade berühren? Wie werden Sie Ihrem Vater von der Entscheidung der Ältesten erzählen? Die Männer der Gesandtschaft kommen aus dem Zelt und wenden sich dem Heiligtum zu. Sie überqueren die Linie der Türschwelle und gehen wortlos am Stuhl Elis vorbei. Elis Augen sind zwar trüb, aber er hört mit seinen Ohren das Hallen der Soldatenstiefel und begreift sofort die Tiefe der Schmach. Israels Kämpfer kommen wie Räuber, um die Bundeslade des Ewigen aus ihrem Ort herauszuholen. Es wird nicht gelingen, flüstert Eli ihnen zu. Die Lade soll sich nicht von ihrem Ort fortbewegen. Aber sie sind schon im Innern, reißen die Lade von ihrem Ort und tragen sie wie Packer. Niemand achtet auf Samuel. Als ich die Hände Hofnis an der Bundeslade Gottes sehe, dreht sich mein Magen um. Ist die Nichtigkeit, die sich in meinem Volk verbreitet hat, so tief? Können Sie nicht zwischen der Lade und Gott unterscheiden? Sehen Sie nicht, wer für Sie die heilige Lade trägt? Wie arm ist der Geist geworden. Ich blicke meinen Mann an und er senkt seinen Blick. Hofni begleitet die Lade und ihre Träger zu den Lasttieren, die am Tor warten, und verlässt mit Pinchas das Zelt, in dem Gott wohnt. Wir sind verstummt und entsetzt. Ich blicke auf das Antlitz Samuels und sehe Finsternis und kein Licht. Wir beide wissen, was der nächste Abschnitt der Geschichte sein wird. Es bleibt uns nur zu warten. Eine Ewigkeit. Jede Stunde ein Jahr. Samuel sagt kein Wort, starrt auf das Gebirge im Norden und wartet. Schließlich kommt er. Ein Mann in zerrissenen Kleidern steigt den Pfad, der nach Shiloh führt, hinauf. Wir sehen ihn und erstarren auf der Stelle. Als er sich nähert, nehmen wir die Erde auf seinem Haupt wahr und schreien schon, bevor er den Mund öffnet. Ich bin neben dem Stuhl meines Schwiegervaters. Mein Herz pocht mit großem Lärm. Eli hört alles, hebt seinen Kopf und fragt mit ausgehöhlten Augen, was ist diese Stimme der Menge? Mit zögernden Schritten kommt der Kämpfer an seinen Stuhl heran. Ich komme aus der Schlacht, sagt er. Eli reagiert nicht. Kein Muskel in seinem Gesicht verzieht sich. Der Kämpfer ist verwirrt. Ein alter Mann von 98 Jahren. Vielleicht hat er nicht gehört. Aus der Schlacht bin ich geflohen, versucht er sein zweites Mal. Eli öffnet seinen Mund und fragt mit gemessener Stimme: Was ist geschehen, mein Sohn? Und jetzt, wie auf einen Befehl hin, löst der Soldat seine gebundene Zunge und beginnt mit zerbrochener Stimme zu erzählen. Er reicht uns den Taumelbecher in einzelnen Schlucken, Satz für Satz. Geflohen ist Israel vor den Philistern. Auch ein großes Verderben war im Volk. Auch deine beiden Söhne sind gestorben, Hophni und Pinchas. Jede Botschaft schlägt wie ein Hammer auf unseren Kopf ein. Das Gesicht meines Schwiegervaters wird weiß, aber sein Körper bleibt stabil. Die Nachricht vom Tod meines Mannes löst bei mir die Wehen aus. Furcht erfasst mich. Und zwischen den Wehen höre ich die letzte Botschaft. Und die Lade Gottes wurde genommen. Das Geräusch eines Aufschlags ist zu hören. Der aufgerichtete Rücken Elis ist nach hinten umgekippt. Wie ein Ast, der von seinem Stamm abgeschnitten wurde, fällt mein Schwiegervater auf der Wacht. Nicht die Niederlage, nicht der Verlust der Söhne überwanden ihn. Erst die Nachricht vom Fall der Lade seines Vorpostens tötete ihn. Aus meinen Augenwinkeln sehe ich Samuel, der meinen toten Schwiegervater zudeckt. Ich blute. Mein Kopf, mein Kopf. Wie durch einen Schleier höre ich die Frauen, die mich drängen, meine Leibesfrucht in das Leben hinauszustoßen. Hab keine Angst, siehe, du hast einen Sohn. Ich wandle bereits in anderen Welten und höre hinter den Nebeln das Weinen des Kindes. Unehre, flüstere ich. Hammerschläge in meinem Kopf. Ich sehe nichts. Meine Sicht löst sich immer mehr auf und ein weißer Glanz kommt über meine Augen. Unehre, rufe ich mit letzten Kräften. Unehre, Unehre. Die Ehre ist von Israel hinweggenommen. Genommen ist die Lade, getötet mein Schwiegervater, getötet mein Mann. Auch ich werde auf ihrem Weg gehen. Die Ehre ist von Israel hinweggenommen. Genommen ist die Lade Gottes. Mit einem letzten vernebelten Blick sehe ich Samuel. Sein Blick ist durchdringend. Und wieder bricht Licht aus ihm hervor und blendet mich. Ich schließe meine Augen und fühle, dass es Hoffnung gibt. Ja, soweit der Versuch von Benny Lau, mit der Stimme der sterbenden Mutter zu sprechen. Reaktionen darauf, Anmerkungen? Herr Haller.
Ja, also spannend. Also er nimmt ja offensichtlich da eine rabbinische Tradition auf, dass der eine Sohn ganz okay war und der andere böse nur. Ne? Und scheint das in diese Geschichte zu verarbeiten. Das habe ich doch richtig verstanden.
Ja. Es ist sozusagen nicht die Grundaussage der Geschichte. Man könnte den weiteren Verlauf auch ohne diesen Aspekt erzählen, würde ich sagen. Aber es kann sein, dass es auch Benny Lau wichtig war. Er sagt ja auch, was der biblische Text so auch nicht sagt, dass die Frau selber eben genau merkt, was nicht in Ordnung ist und die Unreinheit spürt. Ja, vielleicht dadurch auch ein bisschen mehr Empathie für sie schaffen will. Ich hatte nämlich auch eine andere Auslegung gefunden, die, denke ich, einerseits zu Recht diese Szene mit dem Tod Rachels bei der Geburt Benjamins im Buch Genesis vergleicht. Da ja auch in biblischen Texten nahegelegt und auch in der späteren rabbinischen Auslegung gesagt wird, dass der Grund, warum Rachel bei der Geburt Benjamins stirbt, war, dass sie die Hausgötter mitgenommen hatte und von daher vielleicht dem Götzendienst verfallen war. Und ähnlich könnte man eben auch sagen, auch die Mutter von Unehre hat auch Anteil an der ganzen Korruption und vielleicht sogar auch an Götzendienst und damit ihren Tod irgendwo zu rechtfertigen. Als ich diese Auslegung gelesen habe, ja, fand ich das irgendwie ziemlich schwer zu verdauen, auf die Weise relativ mitleidlos die beiden Frauen so bei der Geburt sterben zu lassen. Und vielleicht ist das der Grund, warum Benny Lau auch Pinchas eben aufgrund des talmudischen Textes ein Stück entschuldigt, um die Dinge nicht nur schwarz-weiß zu zeigen und auch auf keinen Fall so in die Richtung zu kommen, ja, die Frau hat sozusagen nichts Besseres verdient, als bei der Geburt ihres Kindes zu sterben. Das ist so meine Überlegung dazu.
Darf ich noch kurz dazu fragen? Wie, es steht da nun in diesem Talmud-Text tatsächlich die Differenzierung zwischen den beiden Söhnen, die ich jetzt aus dem Text vorher überhaupt nicht rausgelesen hatte. Die waren im Grunde so wie eins, beide waren, haben sie nicht gut verhalten. Mhm. Und auf einmal schreibt der Talmud da ganz anders. Ist das denn so, dass ganz generell jetzt in der jüdischen Rezeption da im Vordergrund diese Talmudschicht liegt, dass man also die beiden Söhne als verschieden wahrnimmt? Oder ist es so, dass man sich eigentlich im Bewusstsein oder in, ja, im Bewusstsein für diesen Text an den Urtext hält und sagt, gut, nee, die waren beide schlecht?
Also ich glaube, im Bewusstsein ist schon eher die Auslegung, und da hatten wir auch beim letzten Mal einiges zugehört, dass sie beide eigentlich gleich sind. Und ich habe mir jetzt nicht groß den Kontext im Talmud weiter angeguckt, aber ich glaube, da geht es einfach auch um, da kommt eine Reihe von solchen Unterscheidungen, die gebracht werden. Es hat da sicher auch seinen Kontext in einer bestimmten literarischen Absicht, aber das ist, diese Erklärungen sind nicht verpflichtend sozusagen. Also da kann man auch gegen sein. Und man merkt ja auch, die Diskussion geht ja lange. Also man bringt immer wieder einen Bibelvers, der dann wieder anders interpretiert wird. Ja, also ich denke, dem Verfasser ist selber klar, dass das natürlich nicht die Auslegung des Wortsinns ist. Das ist eben die Freiheit, die solche Midrashim haben, die sie aus bestimmten Gründen nehmen können. Aber das muss nicht notwendigerweise heißen, dass das auch sozusagen die allgemeine Interpretation wird. Also es scheint mir nicht so, dass es hier in dem Fall so ist. Es gibt andere talmudische Interpretationen, die sich wirklich durchgesetzt haben. Es ist zum Beispiel die Geschichte im Buch Numeri, wo Miriam und Aaron sich gegen Moses wenden, weil er eine Kuschiterin geheiratet hat. Und in dem Wortsinn nach würde man annehmen, also offensichtlich hat Mose nach Zipora, die eine Midianiterin ist, nochmal geheiratet. Und da sagt eben die rabbinische Auslegung, nein, das ist Zipora. Und man macht dann alle möglichen Erklärungen, warum sie da Kuschiterin genannt wird. Und das ist etwas, was wirklich sozusagen fast selbstverständlich in die Lektüre des Bibeltextes eingegangen ist. Also jeder, der mit rabbinischer Auslegung aufgewachsen ist, wird sofort sagen, natürlich ist Zipora damit gemeint. Dann solche Fälle gibt es auch, wo man diese Sachen, die durchaus nicht zwingend oder vielleicht sogar widersprechend dem Wortsinn sind, wo die ganz selbstverständlich geworden sind. Aber hier in dem Fall von Hofni und Pinchas scheint mir das nicht der Fall zu sein.
Jetzt hatten sich die Verpelmte und der Schobes noch gemeldet. Ich hatte beide eben stumm geschaltet, weil so eine Rückkopplung war.
Ja, dann Verpelmte erstmal.
Ja, also ich fand den letzten Satz mit dem Hoffnungsvollen, den habe ich so nicht gefunden. Also das war ja eigentlich ein hoffnungsvoller Ausblick.
Ja, da greift der Text sicher vor. Es hilft der Frau persönlich nicht, sie stirbt ja, aber
ja, genau.
Dass wir nach der Geschichte mit der Bundeslade den Neuanfang mit Samuel sehen, das ja, genau. Soll hier, glaube ich, herausgedrückt werden. Und ich kenne das auch, ich habe auch mal eine Reihe von Vorträgen per Zoom von Benny Lau gehört. Er hat immer diesen Versuch, und das ist natürlich auch ein pastoraler Versuch, den viele Rabbiner und ich denke umgekehrt auch viele Seelsorger machen, immer noch zu versuchen, auch wieder ein bisschen Licht in die Sache reinzubringen. Okay. Und es ist ja, hier, es ist also ich denke, es ist nicht genau an dieser Stelle im biblischen Text, aber wenn man die Geschichte halt weiter sieht, kann man sagen, ja, es ist nicht alles zu Ende mit dem Verlust der Bundeslade, sondern mit Samuel fängt was Neues an. Das werden wir gleich auch noch ein bisschen mehr hören. Herr Schobes.
Es wird ja hier sehr personifiziert auf die Frau von Pinchas. Und ich fände das eigentlich ganz in Ordnung, wenn sie zu ihrem Mann erstmal hält und aus dieser Perspektive ihre Sicht der Dinge erzählt. Das würde ich nicht von vornherein als ein Widerspruch zu dem eher sehr karg gehaltenen Text der Bibel sehen.
Ja, also wenn wir uns sozusagen gar nicht den Talmud-Text ansehen, sondern wirklich das als die Sichtweise der Frau des Pinchas sehen, kann man das sicher auch so sehen, dass sie eben auch Verständnis für ihren Mann hat, vielleicht eben auch manche Dinge sieht, für die sich der biblische Text nicht interessiert hat, ist so sicher möglich. Ja. Herr Müller.
Ja, mich irritiert oder irritieren diese Männer der Gesandtschaft so ein bisschen, weil die kommen ja aus der Schlacht. Und ich unterstelle jetzt, dass es sich um Israeliten handelt.
Ja, ja, natürlich.
Es sind Israeliten. Das heißt also, und die beraten jetzt und sagen dann sinngemäß, wir müssen die Lade herausholen. Warum? Weil in diesem Moment sind ja die Philister noch gar nicht drauf aus, die Lade zu kriegen. Davon ist ja noch nicht die Rede. Das heißt also, was ist der Grund, dass die jetzt sagen, na gut, dass die Lade mehr oder minder opfern wollen?
Sie sind offensichtlich der Meinung, dass sie, wenn sie, und da haben wir gleich auch in den weiteren Text von Benny Lau zu, dass wenn sie die Lade mitnehmen, sie Gott mit in ihr Lager nehmen und ihnen das den Sieg bringen wird. Und das ist eben hochproblematisch, wie uns die Geschichte erzählt, solche Überzeugungen. Sie wollen die Lade nicht opfern, sondern ihre Meinung ist, sie können sozusagen Gott dazu zwingen, wenn sie ihn mitnehmen per Bundeslade,
wohin?
Dass sie dann siegen können.
Wohin?
Ihr Lager, und damit die Bundeslade gegen die Philister in die Schlacht geführt wird. Also sozusagen das Feldzeichen, das vorangeht. Und man sich sagt, Gott wird sich doch nicht eine Niederlage bieten lassen. Und auf die Weise können wir gewinnen. Wir haben eine ähnliche Geschichte, bei der es dann aber nicht dazu kommt, dass die Bundeslade auszieht, im Buch Numeri, nach der Geschichte von den Kundschaftern, wo die Kundschafter ja ausgeschickt worden sind, das Land auszukundschaften. Dann sagen sie, es ist zwar ein gutes Land, aber die Leute sind stark, ist gefährlich, es zu erobern, und die Israeliten es dann ja nicht erobern wollen. Dann der ganze Zorn Gottes kommt, die Israeliten, die sich dann doch anders überlegen und ja, das Land erobern wollen, aber Mose schon sagt, Gott hat schon anders beschlossen, das geht jetzt nicht. Und Mose sagt ihnen, und Gott wird nicht mit euch sein, wenn ihr jetzt kämpft. Und da heißt es eindeutig, aber Mose und die Bundeslade liegen im Lager der Israeliten, sind nicht mit in die Schlacht hinausgezogen.
Ja, schon, wenn aber die Lade hier den Israeliten helfen soll, und deshalb wollen sie sie mitnehmen, wie sie sagen, dann würden sie die auch anders behandeln. Warum steht hier dieses harte Wort? Sie sind schon im Innern und reißen die Lade von ihrem Ort.
Da ist schon die Interpretation, die wir jetzt gleich auch im folgenden Text von Benny Lau sehen werden, der eben sagt, das ist eine Art von Glauben, von Gott verpflichten zu wollen, dass er hilft. Die geht einfach nicht. Das gehört sich nicht. Das ist also, zu diesen Formulierungen kann es erst kommen, wenn man weiß, wie die Geschichte ausgeht. Am Anfang könnte man noch sagen, ja, vielleicht ist das okay. Aber das Ende der Geschichte erklärt uns, dass es nicht okay war.
Na gut.
Frau Fichtbauer.
Ja, aber es handelt sich, ja, man hört mich.
Ja, sehr gut.
Also um magisches Denken.
Genau.
Das ist für mich nicht Religion, sondern da ist Ja, da ist etwas, ein Glaube an einen Gegenstand geknüpft. Und ja, und später bei den Philistern umgekehrt ja auch. Denn die sagen, weil wir im Besitz der Lade sind, kommt das ganze Elend über uns. Also von beiden Seiten.
Ja, das ist genau der Punkt, den Benny Lau ja jetzt gleich noch weiter ausführen wird, dass hier ein falsches Verständnis von göttlichen oder heiligen Gegenständen vorhanden ist. Ja, dann sehen wir uns vielleicht an, wie Benny Lau das weiter jetzt nicht mehr im Ich-Ton, sondern mit seiner Auslegung beschreibt. Der Fall der Lade Gottes in die Gefangenschaft der Philister ließ Eli zusammenbrechen und führte zum Bruch seines Hüftgelenks. Pinchas Frau definierte den Fall der Lade als die Ehre ist von Israel hinweggenommen. Drei Kapitel im Buch Samuel beschreiben die Wanderungen der Bundeslade des Ewigen in den Städten der Philister und in Israel, bis zu seiner, Entschuldigung, ihrer muss es heißen, im Hebräischen ist es männlich, das ist bis zu ihrer Ruhe in Kirjat Jearim. Diese Beschreibung ist eine Art Parodie auf eine Religion, die an göttliche Kraft von Gegenständen glaubt. Die Lektüre der Kriegserzählung in Kapitel 4 zeigt, wie tief verwurzelt die Auffassung war, dass der heilige Gegenstand selbst die Rettung bringt. Sowohl Israel als auch die Philister waren der Meinung, dass die Lade zum Leben erweckt und die Lade tötet. Als die Lade in das Lager Israels kam, jubelte das Volk mit großem Jubel und die Erde erdröhnte. Dieser Jubel erweckte die Philister noch heftiger zu kämpfen, bis sie die Lade und ihre Träger überwältigten. Die Erzählung von der Gefangennahme der Lade und ihrem sarkastischen Hin- und Hertragen in den Städten der Philister will die heidnische Auffassung von der Macht eines Gegenstands erschüttern, wie auch die volkstümliche Auffassung in Israel, wonach die Lade die Quelle ihrer persönlichen Sicherheit ist. In all diesen Kapiteln wird Samuel nirgends erwähnt. Er bleibt in Shiloh und nach dessen Zerstörung geht er nach Ramah. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass er noch einmal Kontakt zur Lade oder zu ihren Trägern sucht. Einiges spricht für die Annahme, dass Überbleibsel des Hauses Eli sich entschlossen, mit den Überresten der Wohnstätte von Shiloh, vielleicht mit dem Ephod, in die Priesterstadt Nov zu wandern, die in 1 Samuel 21 dann wieder erwähnt wird. Aber Samuel trennte sich von ihnen und ging in sein Haus in Ramah. Es scheint, dass die geistige Revolution, die Samuel vollführte, auch die Befreiung des Volkes von Gottes Bundeslade beinhaltete. Die Rückkehr zum Bund beinhaltet eine Änderung im Bewusstsein und im Herzen und schränkt die äußere Abhängigkeit von heiligen Gegenständen ein. Zu diesem Zeitpunkt, als Samuel sieht, dass aller Gottesdienst auf dem Gegenstand und nicht auf dem inneren Gehalt beruht, lehrt er, wie man sich von dem Gegenstand trennt und zur Tora selbst kommt. Dies wird sein ganzes Lebenswerk sein, wie wir im weiteren Verlauf sehen werden. Man kann noch einen Schritt weitergehen zu einem der priesterlichen Nachkommen aus dem Haus Elis. Gemäß der Tradition wurden die Priester aus dem Haus Elis, die zur Zeit Salomos lebten, aus der Jerusalemer Priesterschaft verdrängt und nach Anatot im Land Benjamin verbannt. Etwa 400 Jahre später wuchs unter diesen Priestern der Prophet Jeremia auf. In einer der Trostprophetien, die den Tagen Josias zugeschrieben werden, sagt Jeremia: Und wenn ihr euch vermehrt und fruchtbar seid im Land in jenen Tagen, wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Ewigen. Man wird nicht an sie denken, sich ihrer nicht erinnern, nicht nach ihr suchen und keine mehr machen. In jener Zeit wird Jerusalem Sitz des Ewigen genannt werden und zu ihr hin werden sich alle Völker sammeln zum Namen des Ewigen nach Jerusalem. Und sie werden nicht mehr nach der Willkür ihres bösen Herzens gehen. Jeremia sieht Jerusalem als Sitz des Ewigen und nicht die Wohnstätte. Das Lehrhaus Samuels sieht das Königtum des Ewigen nicht in heiligen Tempeln, sondern in der engagierten politischen Wirklichkeit, in der das Heilige das Profane erhebt. Ja, soweit also der Such Samuel, so wie es Benny Lau erklärt, einer Religion, die sich am Gegenstand festmacht, entgegenzuwirken. Mir ist dann eingefallen, dass es eine ähnliche Geschichte gibt in der Geschichte der Kreuzzüge, wo die Kreuzfahrer was Ähnliches versucht haben, nämlich mit dem wahren Kreuz, das die Kaiserin Helena ja gefunden hatte, als sie die Auferstehungskirche in Jerusalem baute. Und dieses Kreuz wurde mit in die Schlacht gegen den Sultan Saladin gebracht. Das beschreibt Joshua Praver, der einer der israelischen Experten für die Geschichte der Kreuzzüge war, beschreibt diese Schlacht an den Hörnern von Hattin im Jahr 1187, wo die Kreuzfahrer gegen die Armee des Sultans Saladin gezogen sind. Da erwähnt er also so das wahre Kreuz. Die Regimenter versammelten sich um das wahre Kreuz, das aus Jerusalem in das Lager gebracht worden war. In diesem schicksalhaften Augenblick in der Geschichte des Königreichs fanden die Kreuzfahrer Stärkung für ihren Geist in der Nachahmung des Tuns der Kinder Israels, die die Bundeslade in das Lager brachten. Allerdings kam das wahre Kreuz ins Lager ohne seinen wichtigsten Begleiter. Der Patriarch von Jerusalem, Heraklius, der für seinen verdorbenen Lebenswandel berüchtigt war, ließ sich entschuldigen und schickte den Prior der Grabeskirche mit dem Kreuz ins Lager. Verleumder tuschelten, dass der Patriarch sich nicht in der Lage sah, sich von seiner Geliebten zu trennen. Schlimme Prophezeiungen wurden schon jetzt mit dem wahren Kreuz und mit dem Patriarchen verbunden. Der Kaiser Heraklius, sagte man, brachte das Kreuz nach Jerusalem zurück, nachdem es von den Persern erobert worden war. Und der Patriarch Heraklius wird es für immer aus Jerusalem herausbringen. Schließlich zogen sich auch die Berittenen auf die Spitze des Gipfels zurück und sammelten sich um das rote Zelt des Königs, das dort neben dem wahren Kreuz aufgestellt war, dessen Träger, der Bischof von Akko und danach der Bischof von Lod, in der Schlacht gefallen waren. Auf dem südlichen Hügel fanden die Muslime eine Handvoll Ritter um ihren König herum, etwa 150 von den 1200, die in die Schlacht gezogen waren, die auf der felsigen Erde saßen oder lagen, ohne Willen oder Kraft noch um ihr Leben zu kämpfen. Saladin, der das Zentrum der muslimischen Streitkräfte befehligte, sah, wie das rote Zelt seines christlichen Gegners auf der Spitze des Gipfels umgeworfen wurde und fiel nieder, um seinem Gott für den Sieg zu danken. Das wahre Kreuz wurde danach von dem Kadi ibn Abi Asurun nach Damaskus gebracht. Und seine Spuren haben sich verloren dann. So viel die Variante der Kreuzfahrer zu unserer Geschichte hier. Ja, Nachfragen, Anmerkungen? Frau Fichtbauer.
Kritische Anmerkung. Wird nicht ein Gegenstand durch einen Ort ersetzt, beziehungsweise ein Gebäude, nämlich nächstes Jahr in Jerusalem und der Tempel in Jerusalem. Also jetzt dann nicht mehr die Bundeslade, aber dieses Gebäude und diese Stadt. Oder ich denke jetzt an die vielen Muslime, die nach Mekka gezogen sind. Und sie müssen nach Mekka, das gehört zu ihren religiösen Geboten, falls sie es irgendwie finanziell oder auch körperlich ermöglichen können, auch da an gebunden sein an einen Ort oder an ein Gebäude. Also für mich ist das nur das eine durch das andere ersetzen.
Also bei Jeremia merkt man es ja auch. Also wir haben hier den Text von Jeremia, wo er eben sagt, an die Bundeslade wird sich niemand mehr erinnern. Es gibt ja auch, das habe ich Jeremia 7, wenn ich mich richtig erinnere, die Warnung Jeremias während der babylonischen Belagerung zu sagen, bildet euch nicht ein, die Babylonier können die Stadt nicht erobern, nur weil der Tempel hier steht. Also auch da ist Jeremia kritisch gegen diese Auffassung, dass auch der Ort des Heiligtums Gottes nicht erobert werden kann. Also das gibt es durchaus auch bei den Propheten. Und ich denke, in solchem Fall wird es eben wirklich problematisch, wenn man sich darauf verlässt, dass ein heiliger Ort, das ist dann wirklich egal, ob es ein Gegenstand oder ein Ort ist, dass der Rettung bringt. Was anderes ist noch, würde ich sagen, wenn man einen Ort, sei es nun Jerusalem oder Mekka oder sonstige Orte, die in anderen Religionen als Nabel der Welt gelten, wenn man sie einfach als symbolisch als Orte sieht, wo sich das Heilige konzentriert und es eine Hilfe nimmt. Ich meine, kein Muslim würde behaupten, dass man nicht auch an jedem anderen Ort beten kann und die Gebete auch gehört werden. Es ist, denke ich, eine Frage der Gewichtung sozusagen. Und so wie Muslime eben in Richtung nach Mekka beten und Juden in Richtung auf Jerusalem, letztlich ist allen klar, es geht natürlich darum, sein Herz Gott zuzuwenden. Und der Ort, wenn der Ort eine Hilfe ist, ist es gut, sozusagen, und kann dann vielleicht auch, das kommt in Salomos Tempelweihgebet sehr zum Ausdruck im ersten Königsbuch. Denn Samuel sagt in diesem Gebet einerseits, der Himmel und die Himmel der Himmel können Gott nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus. Also ihm ist klar, dass es nicht geht. Aber offensichtlich brauchen Menschen das, und sozusagen, wenn man die Proportionen wahrt, kann es in Ordnung sein. Richtig schwierig wird es eben, wenn man meint, man könnte den Ort wie einen Gegenstand behandeln und sicher sein, das rettet einen. Das funktioniert nicht. Das muss man im Kopf haben. Herr Müller.
Ich möchte nur noch hinzufügen, dass bei den vielen Namen Gottes, die wir kennen, dass das Wort Makom, Ort, ein Gottesname ist.
Ja, das ist bei dem, als man so weit gekommen war, dass man den Gottesnamen nicht mehr ausspricht. Also wir sagen ja auch oft eben der Name Gottes, aber es gibt auch als Ersatz für den Gottesnamen tatsächlich der Ort. Und in dem Sinne ist, da wird, geht es dann, glaube ich, gar nicht mal um den konkreten Ort Jerusalem, sondern da geht es eigentlich um den Ort im Himmel, wo Gott residiert, und eigentlich gerade umgekehrt, nicht ein sich festmachen am Ort, sondern ein Abstrahieren von einer zu engen Gottesvorstellung. Also es kann auch so in unterschiedliche Richtungen gehen.
Naja, aber in der Wüste hat Gott an für sich mit Moses nur gesprochen im Allerheiligsten.
Ja, da ist das. Das ist sozusagen die Idealvorstellung eben in dieser Wüstenzeit, wo die Gegenwart Gottes mitzieht. Aber nachdem eben der Tempel zerstört worden war, und hat sich das Judentum ja eben auch andere Orte, sei es das Gebet, sei es das Torah-Studium, auch als Orte der Gottesgegenwart natürlich gefunden. Herr Haller.
Ja, vielleicht gerade noch zu dem, was Frau Fichtbauer angemerkt hat. Also ich, die Muslime, die ich kenne, ich habe ein paar muslimische Freunde, würden, glaube ich, Mekka nie jetzt mit so einem gefühlt mit so einem Fetisch belegen, nicht? Also das ist ein Ort, wo Rettung herkommt, ne, der als solcher in irgendeiner Form heilbringende Kraft oder was auch immer hat. Das ist, also ich erlebe das so, wenn ich mich mit denen unterhalte, dass die das eher wirklich als ein Ort wahrnehmen, an dem sich ihre Spiritualität ein Stück weit festmacht. Ne? Und ne, so, das ist nicht, wie man zur Heiligtumsfahrt pilgert oder ne, also, das mag ein blöder Vergleich sein, aber nicht, dass das jetzt so ein rettender Ort ist. Also habe ich von keinem der Muslime gehört, die ich kenne.
Ja, Frau Fichtbauer, direkt darauf.
Aber mit der großen Hatsch ist die Vergebung aller Sünden verbunden. Das heißt, wenn Sie dann dahin gehen, dann sind Sie sündenfrei. Und ich habe gehört, also ein Professor der RWTH Aachen, der hat lustig Schweinefleisch gegessen. Das hat er einmal gefragt, ist das Schweinefleisch, was hier serviert wird? Dann haben seine Kollegen gesagt, nee, ist es nicht. Hat er auch gesagt, nee. Aber von dem Augenblick an, wo er in Mekka gewesen war, da war es aus, da wusste er das. Da wollte er nicht mehr sündigen. Das erinnert mich ein bisschen an Konstantin den Großen, der sich ja auch bis zum Lebensende zunächst mal geweigert hatte, sich taufen zu lassen, weil er sagte, mit der Taufe sind alle Sünden weggewaschen. Das heißt, also mit dem Besuch dieses Ortes, da ist also mehr verbunden. So, und gestern habe ich einen Vortrag gehört von einem Professor, Islamforscher oder Islamtheologe der Universität Münster, der sich darüber beklagte, dass diese diese Pilgerschaft ja gar keine mehr ist. Er sagte, dann sieht man diese Wolkenkratzer drumherum, die steigen ins Flugzeug und. Der hat sich darüber sogar aufgeregt. Aber im Bewusstsein der meisten Muslime ist diese Idee verankert, man muss eigentlich um Mekka herumgehen, also um die Kaaba herumgehen. Allerdings in Tunesien hat man uns auch erzählt, der Besuch eines bestimmten Ortes, ich weiß nicht mehr, was es war, ist identisch, aber dieser Ort muss besucht werden, identisch mit einer Pilgerschaft nach Mekka. Also doch an diesen Ort gebunden, gilt ja auch als eine der 5 Säulen des Koran. Also darum lässt, da kann man nicht drum herum.
Ja, also man kann insofern darum herum, wie Sie auch selber vorhin sagten, das gilt natürlich nur für diejenigen, die es sich gesundheitlich und finanziell leisten können. Also es gibt auch den Ersatz der Wallfahrt nach Jerusalem. Und ich finde eigentlich das Beispiel, was Sie gerade von dem Herrn aus Aachen sagten, wenn seine Wallfahrt nach Mekka dazu geführt hat, dass er danach ein frommerer Muslim wird, hat es ja eigentlich spirituell was bewirkt. Ist völlig klar, dass solche Wallfahrten unterschiedlich beurteilt werden können. Ich meine, es gibt immer Unterschiede zwischen hoher Theologie und zwischen Volksfrömmigkeit. Und auch die Kreuzfahrer hatten ja die Ablasse. Und das war damals sicher eine ganz starke Motivation für Menschen, an den Kreuzzügen teilzunehmen. Und Luther hat sich nicht umsonst um alle diese Dinge aufgeregt. Also und man kann ja auch das ganze christliche Pilgerwesen kann man auch in Frage stellen mit dem gleichen Argument natürlich. Also ich denke auch, es ist immer eine Frage, wie man diese Dinge interpretiert, ob man sie zu einem spirituellen Nutzen nehmen kann oder ob sie was Magisches werden und dann werden sie problematisch. Und das kann in jeder Religion passieren und ja, man muss eben, denke ich, den Spagat irgendwo. Ja, Frau Pelmter.
Ja, ich hatte dazu auch eigentlich die Anmerkung, Lourdes und die anderen christlichen Pilgerstätten sind ja auch spirituell, aber natürlich auch, da sind die Orte das Wichtige. Vorhin wurde aber auch gesagt irgendwo, dass die Muslime und auch die jüdischen Gläubigen Richtung Jerusalem bzw. Mekka beten, aber sind denn nicht auch die christlichen Kirchen ausgerichtet? Also ich habe da irgendwas im Hinterkopf, dass auch die christlichen Kirchen ausgerichtet sind.
Ja, aber in dem Sinne nicht an einen spezifischen Ort, denn christliche Kirchen sind auf der ganzen Welt nach Osten ausgerichtet, also in Richtung Sonnenaufgang und jetzt nicht. Europa ist natürlich Jerusalem im Osten, aber das funktioniert in anderen Teilen der Welt nicht. Also da ist in dem Sinne schon ein gewisser Unterschied. Dann da. Was natürlich nicht heißen muss, dass es nicht auch im Christentum diese Vorstellungen gibt von heiligen Orten, die ja auch eine besondere Ausstrahlung haben und zu denen man wallfahrten sollte.
Also man kann ja auch viele Dinge, wenn man das auf das Alte Testament tatsächlich bezieht, in allen 3 Religionen wiederfinden.
Ja, und man könnte ja sogar tatsächlich gerade solche Elemente kann man wahrscheinlich auch in anderen Religionen finden. Also die Frage von heiligen Orten, von Wallfahrten. Ich glaube, es gibt keine Religion, die solche Formen nicht hat und auch immer gleichzeitig Vertreter in den Religionen, die das auch kritisch sehen und vor den Gefahren warnen. Also da, das ist ein typisches Phänomen, was sich wirklich, glaube ich, durch alle größeren Religionen zumindest durchzieht. Frau Fricke.
Ja. Also ich wollte sagen, mit Jerusalem, das ist aber, so habe ich das verstanden vorher, das ist nicht das konkrete Jerusalem gemeint, sondern eigentlich das himmlische Jerusalem. Und ich glaube, das ist dann schon noch ein Unterschied, weil es eben ja ein spiritueller Ort ist. Und so wie es bei den Christen auch ist, eben beim Pilgern, dass ein Ort aufgeladen ist mit all den Gläubigen, mit der Tradition, denke ich. Also ich denke schon, also ich bin Protestantin, aber trotzdem kann ich das sehr gut nachempfinden, dass es Orte gibt, die ja eine besondere Energie oder Aufladung oder einen Glauben haben. Das finde ich, ist schon ganz wichtig. Und Ja, zum Islam vielleicht noch. Die wollen wirklich dann anders leben. Wir hatten eine Helferin, die war Muslima und die ist mit ihrem Mann nicht nach Mekka geflogen, weil sie trug kein Kopftuch und war sehr fortschrittlich, sagte aber, wenn ich nach Mekka fliege, das mache ich mit Mustafa nach meiner Arbeitszeit, dann müsste ich Kopftuch tragen. Und wir hatten Patienten, die Muslime waren. Und die durften mir als Frau dann nicht mehr die Hand geben. Die haben sich entschuldigt, wollten dann aber nicht unrein werden, indem sie mir die Hand gegeben haben. Also das ist schon sehr belegt, wenn man in Mekka war. Das wollte ich nur erzählen.
Ja, aber ich denke, dieser Unterschied, diese Differenzierung zwischen dem himmlischen und dem irdischen Jerusalem ist natürlich ganz wichtig, dass eigentlich das irdische Jerusalem nur ein Angelpunkt sein soll, um sich auf das Himmlische zu konzentrieren. Und das ist eigentlich auch genau das, was im Tempelweihegebet Salomos zum Ausdruck kommt, dass der Tempel eigentlich eher wie ein Kanal nach oben ist, um eben im Himmel, zum himmlischen Sitz Gottes zu kommen. Und das auch schon in Salomos Gebet eigentlich gar nicht darauf ankommt, ob man in dem Tempel auf Erden steht oder ob man in Richtung auf diesen Tempel aus der Ferne betet, weil es eben letztlich auf den himmlischen Sitz Gottes ankommt. Ja, also wir sehen ein sehr differenziertes Thema. Und wir haben hier sicher in unserer Geschichte im Buch Samuel ein besonders herausragendes Beispiel, wie eben wirklich, ja, wie Frau Fichtbauer vorhin schon sagte, eigentlich Magie schon mit reinspricht, dass man auch meint, sich ja damit wirklich Gottes habbar machen zu können. Herr Schobis hat uns noch in den Chat geschrieben. Wieso sehe ich das jetzt im Moment nicht? Ah, hier.
Sehen Sie es oder?
Ja, natürlich kommt es beim Pilger nicht vor allem auf den Weg an. Doch, das ist durchaus auch ein ganz wichtiger Aspekt, den Prozess, den man dabei durchmacht. Und denn zumindest in modernen Zeiten würde sonst ja auch niemand mehr sozusagen sich zu Fuß noch auf den Weg machen. Man kann ja ins Flugzeug steigen, aber es gibt ja durchaus Leute, die auch heute noch zu Fuß pilgern. Ja, soweit also zu der Bundeslade, die uns jetzt erstmal für einige Kapitel verlassen wird. Und zurück zu Samuel. Und hier habe ich wieder einen Text von Benny Lau, der sich hier an dieser Stelle versucht, in Samuel hineinzuversetzen. Und auch sich zu sagen, wir müssen uns eigentlich klar machen, wie furchtbar das Geschehen war, dass das Heilig, die Lade ist nicht mehr da und wie wir es eigentlich auch in Psalm 78 hören und wie wir es auch archäologisch belegt haben, offensichtlich haben die Philister auch Schilo selber zerstört. Auch der Sitz der Bundeslade des Heiligtums war zerstört worden. Also es war eigentlich, ich könnte sagen, alles verloren gegangen. Was macht man jetzt? Und Benny Lau versucht jetzt auch eben mit Hilfe von zwei Psalmen, von Psalm 78 und 80, wirklich auch diese Situation aufzugreifen und zu sagen, was macht Samuel jetzt in dieser Zeit, wo alles verloren aussieht, wo Gott auch nicht mehr spricht. Wir hatten ja auch vorher schon gesehen, dass eben Gottes Offenbarung an Samuel etwas ganz Besonderes war, das in der Zeit es nicht oft geschah, dass Gott sich offenbarte. Und hier versucht er jetzt, so wie er es in den sparsamen Versen unseres Textes sieht, zu zeigen, wie Samuel versucht, so langsam die Leute aus dieser Situation herauszuholen. Also er fängt an mit einem Zitat aus Psalm 78, der sich eben auf die Katastrophe von Schiloh bezieht. Und ich habe hier und auch für den Psalm 80 die Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig gewählt, die eben auch sprachlich sehr schön ist, um diese Texte noch mehr zum Sprechen zu bringen. Er entsagte der Wohnung zu Schilo, dem Zelt, da er unter den Menschen gewohnt hatte. In die Gefangenschaft gab er seine Macht, sein Prangen in die Hand des Bedrängers. Er überlieferte dem Schwerte sein Volk, gegen sein Eigentum wallte er auf. Dessen Jünglinge fraß das Feuer, dessen Maiden ward die Brautpreisung nicht, dessen Priester fielen durchs Schwert, dessen Witwen konnten nicht beweinen. Mein Herr erwachte einem Schlafenden gleich, einem Helden gleich, der sich aufrüttelt vom Wein. Er schlug seine Bedränger hinten, Weltzeithohn gab er über sie. Und jetzt Samuel, jetzt ist die Lade nicht mehr und Eli ist nicht mehr. Was bleibt? Der böse Krieg ist zu Ende und ein Unglück kommt nach dem anderen. Ich saß damals im entleerten Haus des Ewigen und mein Herz war ein Hohlraum in mir. Ich erspare Ihnen die Augenblicke der Zerstörung, Shilohs. Mit Hilfe der Hand des Höchsten gelang es der Lade, hier herauszukommen, ohne dass die Soldaten sie raubten. Also das geht nach dem Psalmtext, der sich wohl eher vorstellt, dass die Lade aus dem Heiligtum herausgeholt worden ist. Mir scheint, dass sie mich überhaupt nicht wahrgenommen haben. Sie ließen mich am Rand der Stadt, um ihre Schande zu sehen. Shiloh war für sie das Symbol der Herrschaft des Gottes Israels. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen, nach Ramah. Schon 20 Jahre war ich nicht mehr in meiner Stadt, Ramathaim. Ich nähere mich mit zögernden Schritten und noch bevor ich die Schwelle des Hauses betrete, läuft meine Mutter mir entgegen. Wie immer fühlt und weiß sie, auch wenn ihr Haar grau geworden ist und Falten in ihr Gesicht gezogen sind, brennen ihre Augen wie immer. Sie zieht mich an ihre Brust und führt mich wortlos ins Haus. Nachdem ich mich satt gegessen habe, wendet sich Mutter mir zu und sagt, zieh die Trauerkleider aus, denn die Zeit ist da. Für das verschmutzte Haus des Ewigen in Shiloh gab es keine Korrektur als die Zerstörung. Jetzt ist die Zeit geeignet. Mach dich auf den Weg, pflüge die Herzen Israels und dann kannst du unter ihnen das Wort Gottes sehen. Mutter fragt nicht, sondern ordnet an, wohin ich zu gehen habe. Sie weiß, was meine Bestimmung ist, bringt mich dahin, aus meinen Sehnsüchten nüchtern zu werden und schöpft mich herauf in die Länder der Lebenden. Die Leute meines Stammes sind gebeugt vom Fehlschlag des Krieges und seinen Auswirkungen. Jeder beschuldigt seinen Nächsten, sie suchen Schuldige und finden sie nicht. Unser Gebirge wurde zu einem philistäischen Bezirk und wir ernähren und versorgen die Soldaten, die unter uns patrouillieren. Dies ist meine Stunde, die Stunde des geistigen Menschen. Wo der politische Traum verschwunden ist, kann man den religiösen Traum erwecken. Wenn die Füße in Anmaßung zum Krieg eilen, ist das Herz verschlossen. Wenn die Füße geschlagen sind, ist das Herz offen zum Gebet. Ich beginne in meiner Stadt. Die Häuser sind voll von fremden Kultgegenständen, die die Angehörigen meines Volkes gesammelt haben. Eine Mesusa befindet sich am Eingang des Hauses und neben ihr eine Statue der Astarte. Meine Geschwister dienen nicht Götzen, wie sie auch nicht dem Gott Israels dienen. In ihrem Herzen ist nichts, alles Erde und nicht Himmel. Jahre des Vergessens der Tora und des kultischen Spielzeugs ließen ein Volk ohne Frische des Geistes zurück. Jeder haftet an seinem Boden und an seiner Familie. Möge es mir nur gut gehen. Ich wandere im Land umher, in immer größer werdenden Kreisen, und bereite die Herzen meiner Zuhörer, meine Tora aufzunehmen. Ich versammle Gemeinden und erzähle von der Tora Moses und der Tora Aarons und vor allem von der Kraft, die im Gottesdienst des Herzens ist. Ich setze meine Hoffnung auf die Kinder und investiere in ihnen all meine Kraft. Wie bei einem Zahnrad setzt das Kleine das Größere in Bewegung. 20 Jahre lang wandere ich in den Städten Ephraims, Benjamins und Judas umher, bis ich fühle, dass der Weg gebahnt ist und die Herzen für den Glauben offen sind. Als junger Mann habe ich mich auf den Weg gemacht und jetzt bin ich ein Mann mit grauem Haar. Meine Frau und meine Kinder zahlen einen Preis. Joel und Avia, meine beiden begabten Söhne, sind stolz auf ihren Vater, aber ich sehe sie gar nicht. Meine Mutter ist nicht mehr, um sie auf ihre Knie zu setzen. Ich wandere herum und wandere und fülle das Land mit Erkenntnis und Ehrfurcht. Nach Jahren des Bemühens fühle ich, dass die Stunde da ist, den Bund des Volkes mit dem Gott seiner Väter zu erneuern. Die Stunde der Prüfung meines Lebenswerks ist da. Der Tag ist da. Früh am Morgen stelle ich mich auf den Gipfel von Mizpah auf, wie ein Soldat zu seiner Wacht. Wird sich der Berg mit Menschen füllen oder werde ich allein bleiben? Ich schließe meine Augen im Gebet, meinen Rücken nach Osten, wende meine Augen von der aufgehenden Sonne ab. Und siehe, da hören meine Ohren das Schreien der Esel, die auf den Gebirgspfad hinaufsteigen. Ich wage nicht, meine Augen zu öffnen. Die Ströme von Menschen, die nach Mizpah strömen, der ganze Stamm Ephraim und Benjamin und Manasse vom Abhang des östlichen Gebirges, Männer, Frauen, Kinder und Alte, schwächen sofort meine Bedenken. Alle wollen sich dem Gebet, das auf der zentralen Plattform abgehalten wird, nähern. Es ist ein Festtag für mich. Es gibt einen Lohn für meine Mühe, für die Jahre meines Umherwanderns. Jetzt werden wir gemeinsam zu einer neuen Welt hinaufsteigen, zu einer Welt des gemeinsamen Gebets, einer Welt, wo man nicht das Blut von Schlachtopfern vergießt, sondern das Herz vor dem Ewigen ausschüttet. Alle stehen um mich herum. Es gibt keinen Altar und kein Opfer. Ich stehe auf der Plattform, mein Gesicht zum Volk und sein Gesicht zu mir. Ich lehre sie die erste Lektion des Gottesdienstes des Herzens. Ein Gebet, das aus dem Herzen kommt, dringt direkt in den Tempel ein. Ich spüre den Geist, der von mir zum Volk weht und zu mir zurückkommt. Stille um mich herum. Ich stehe da und die Worte kommen von allein heraus. Der wie Schafe Josef lenkt, der auf den Cherubin Sitz hat, erscheine. Vor Ephraim, Benjamin, Menasche, rege deine Heldengewalt und komm uns zur Befreiung. Gott, lass es uns wiederkehren. Lichte dein Antlitz und wir sind befreit. Obwohl meine Augen geschlossen sind, spüre ich das Geräusch der Menge zu meinen Füßen. Laute des Weinens erwecken mich, mein Gebet fortzusetzen, und es steigt hinauf und bricht durch. Welche Kraft ist in dem Titel Heerscharen für Gott, den Mutter in meine Venen geflößt hat, verborgen? Dies ist ihr Zauberschlüssel. Sprich nicht aus der Ferne zu ihm, sagte sie zu mir. Lass sie nicht im Himmel und im Himmel der Himmel herumfahren. Sag ihm, dass du weißt, dass er der Gott der Heerscharen ist und wir seine Untergebenen sind. Und ich schreie zu ihm mit ihren Worten: Du, Gott, Umscharter, bis wann zornrauchest du beim Gebet deines Volks? Hast gespeist sie mit Tränen sie geletzt dreilingsweiß. Macht unseren Anwohnern uns zum Zwist, unsere Feinde spotten drauf los. Gott, Umscharter, lass es uns wiederkehren. Lichte dein Antlitz und wir sind befreit. Das Weinen nimmt zu und ich spüre, dass mein Gebet an einen Wendepunkt kommt. Zorn dem Himmel gegenüber wird in mir wach und steigt auf. Herr der Welt, wie konntest du uns so im Stich lassen? Wie konntest du diesen großen und bitteren Feind über uns bringen? Wie konntest du Mose versprechen, dass du ihn in das Land Kanaan bringst und vergessen, ihm zu erzählen, dass du auch die Meeresvölker in dasselbe Erbe bringst? Ich wende mich zum Himmel und schlage ohne Erbarmen. Eine Rebe ließest du ziehen aus Ägypten, vertriebst Stämme, sie aber pflanztest du ein. Geräumt hast du vor ihr her, ihre Wurzeln wurzelte sie ein und füllte das Land. Berge wurden vor ihrem Schatten verhüllt, ihre Äste Gotteszedern. Ihre Ranken schickte sie bis zum Meer aus, an den Strom ihrer Schößlinge. Warum rissest du ein ihre Wände, dass alle Wegeswanderer sie rupfen? Der Eber aus dem Wald nagt an ihr, des Fells Gewimmel weidet sie ab. Gott, Umscharter, kehre doch um, blicke vom Himmel, sieh an, ordne diese Rebe zu, dem Senkling, den deine Rechte gepflanzt hat, über dem Sohn, den du dir hast erstarken lassen. Schon wird sie versenkt vom Feuer, verstümmelt, möge sie vor der Drohung deines Antlitzes schwinden. Deine Hand sei über Mann deiner Rechten, über Menschensohn, den du dir hast erstarken lassen. Und nie wollen wir abschwenken von dir. Belebe uns und ausrufen wollen wir deinen Namen. Ich stelle Gott auf die Probe. Du kannst uns nicht im Stich lassen. Nimm uns an, wie wir sind. Du hast uns erwählt, uns angenommen, uns in dein Land gebracht und uns auf deiner Erde eingepflanzt. Sieh, alles ist verbrannt, dein Antlitz ist nicht mit uns und wir sind verloren. Gott, stell uns auf die Probe, schreie ich. Bei unserem Leben, sieh, wie wir alle deinen Namen rufen. Ich beende das Gebet und die ganze Menge wiederholt nach mir. Du, Gott und Charter, lass es uns wiederkehren. Lichte dein Antlitz und wir sind befreit. Dies ist der Moment. Ich weise die Leute, die bei mir sind, an, Wasser auf die Plattform zu gießen. Eine Begegnung der Elemente, Geist und Wasser. Der Geist Gottes spiegelt Erlösung und Hoffnung wider. Erwachen und aufstehen. Das Wasser ist die Antwort. Das Wasser ausschütten, das Herz ausschütten. Sie hören auf meine Stimme, glauben an mich und vertrauen mir. Es ist ein Dürrejahr und das Ausschütten von Wasser ist nicht leicht für sie. Und dennoch wird das Wasser ausgeschüttet und all das in den Herzen der Menschen angestaute Weinen, die ganze Schwermut der Seele und die ganze Last des Herzens brachen heraus. Viele Angehörige meines Volkes standen da und zerrissen ihr Herz vor dem Ewigen. Ein solches Erwachen hatte mein Volk nicht erlebt seit der Offenbarung am Sinai mit der Gabe der Tora. Ja, so beschreibt Benny Lau eigentlich den Höhepunkt in Samuels Wirken, nachdem es ihm gelungen ist, das Volk zu Gott zurückzuführen und eben nicht mehr an einem Gegenstand zu haften, sondern zu Gott zu beten. Ja, Nachfragen, Anmerkungen. Cor.
Ja, ich musste hier denken, am Anfang wurde immer gesprochen über eine Pilgerzucht, Pilgerfahrt, und eigentlich ist das eine Art Pilgerfahrt, habe ich das erfahren. Ich habe das erste, die andere, und als andere mit die zwei Psalmen, Psalm 80 kommt, wird bei Waschilach gelesen, habe ich gelesen, und man muss vor allem die Verse 8 bis 20 in Acht nehmen. Und bei der anderen Psalm 78 hat ein niederländischer Rabbiner, die leider viel zu früh gestorben ist, wie ich sehe ihn selbst ein bisschen wie Benjamin Lau, Leon Mock, die ist mit 50 Jahren gestorben, letztes Jahr leider, ist dabei die Frage über Psalm 78 und was ist das ein Plädoyer, sagt man auf Deutsch, auch für Geschichte und was gehört zu Israels Geschichte. Und ich habe dieses ganze Stück von Anfang an verstanden, die Verarbeitung der Geschichte verstanden. Und mit diesen letzten Psalmen auch diese spirituelle Verarbeitung. Und ich bin da selber noch nicht mit fertig. Aber es hat mich sehr, vor allem dieses letzte Stück, auch beeindruckt. Ich musste noch ein bisschen darüber nachdenken. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Dass es auch dass es also um Geschichte geht und wie man mit Geschichte umgeht. Und das finde ich, das ist nicht nur in diesem Fall, aber auch in anderen Fällen, denke ich. Das wollte ich nur.
Jetzt ja, es ist gerade die Frage, wie man mit Katastrophen umgeht. Und eben der Frage einerseits eben auch, es gibt eigentlich die zwei Hauptantworten. Die eine ist zu sagen, ja, wir sind schuldig geworden und dafür bestraft worden. Aber auch, wie es ja auch Samuel passiert, irgendwo zu schreien, aber Gott, du bist zu weit gegangen. Du kannst uns nicht so im Stich lassen. Und auch das Gefühl zu haben, dass man das vielleicht auch nicht verdient hat. Und da ist ja wirklich auch die Psalmliteratur so reich drin, dass man da ganz unterschiedliche Antworten findet, um sich damit auseinanderzusetzen. Und eben es ist der Versuch, es zu verarbeiten und bei aller Gottverlassenheit eben auch nicht auf Gott zu verzichten. Letztlich. Was das Erste angeht, ich glaube nicht, dass es hier um eine Wallfahrt geht. Mitzpah ist ja kein in dem Sinne heiliger Ort. Ich habe den Text ja natürlich gekürzt hier. Benny Laube schreibt schon, dass Samuel Mitzpah, wo sich ja zu Zeiten Josuas auch das Volk manchmal versammelt hat, schon wohl mit Bedacht als ein historisch bedeutender Ort der Versammlung des Volkes bekannt ist. Aber das schon eher sozusagen eine eher strategische Überlegung ist, was könnte ein Ort sein, an den sich Erinnerungen knüpfen, wo man vielleicht gut weitermachen kann, aber nicht im Sinne eines Wallfahrtsortes, weil wenn ich mich richtig erinnere, wird auch von Mitzpah nie gesagt, dort, dort das Heiligtum stand. Also es ist eher ein Ort, der ja eine Geschichte von Versammlungen des Volkes schon hat, sich darum es zu wählen.
Nein, ich meinte eigentlich vielmehr den Weg, was man auch schon gesagt hat, mehr den Weg als dann das Ankommen, oder?
Ja, das. Wir sehen ja auch das Ganze sozusagen, die Bibel in einem Vers überspringt eigentlich 20 Jahre und hier wird eben auch ein bisschen deutlicher noch gezählt, dass Samuel diese 20 Jahre arbeitet, um langsam durch Lehren, durch Gespräche mit den Menschen sie zu einer neuen Gottesbeziehung zu bringen. Und der große Augenblick ist letztlich nur die Bestätigung von all dem. Das, auch hier könnte man sagen, also natürlich ist es für ihn ein großer Augenblick, wie er auch sagt, es ist ein Festtag für mich, aber natürlich ohne die 20 Jahre der Arbeit wäre das nicht passiert. Und in dem Sinne ist der Weg auch wichtiger als die Handlung selber.
Ja.
Herr Haller.
Ja, den Psalm 80 hier mit dieser Stelle zu verknüpfen, das ist aber von Benjamin Lau konstruiert, ne? Literarisch praktisch.
Ja, ich denke, er kommt darauf, weil im Psalm eben gerade die drei Stämme von Ephraim, Benjamin und Manasse erwähnt werden, die eben gerade in dem engeren Bereich, in dem Samuel wirkt, vorkommen. Und ziemlich klar ist, dass das eben ein Psalm aus dieser Gegend ist. Und natürlich eben auch wichtig ist, einen Psalm zu finden, der eben wirklich das, ja, einen absoluten Tiefpunkt beschreibt und ein Ringen mit Gott, wie konnte das geschehen? Aber ansonsten, also es ist nicht wie der Psalm 78, wo ja eindeutig von der Wohnung zu Shiloh gesprochen wird. So eindeutig ist es hier bei dem Psalm nicht. Der lässt sich genauso auch vor dem Hintergrund der Zerstörung des Tempels in Jerusalem auch lesen, obwohl man da eben nicht von Ephraim, Benjamin und Manasse, sondern von Juda sprechen würde. Herr Haller, hatten Sie noch einen Anschluss?
Ja, es ging mir mehr um diesen Benjamin Lau, von dem ich auch noch nie was gehört habe. Wie auch, der ist ja doch sehr wortgewaltig und irgendwie schon zugänglich, was er schreibt. Was ist das eigentlich für ein Mensch? Was hat er in Israel oder für eine Bedeutung?
Er ist ein modern orthodoxer Rabbiner, kommt aus einer Familie, die Generationen von Rabbiner hat. Ich glaube, es war sein Onkel Israel Meir Lau, der war einige Jahre der aschkenasische Oberrabbiner Israels. Ich weiß gar nicht, ob es sein Vater oder sein Großvater war, der Überlebende der Konzentrationslager war. Also er steht in einer alten rabbinischen Tradition, hat in dem Sinne jetzt, also er hat nicht Karriere gemacht als Staatsrabbiner oder sowas, sondern war eben lange Rabbiner einer Gemeinde in Jerusalem, wo er es auch in seinen Predigten am Schabbatnachmittag, wo unheimlich viele Leute gekommen sind. Also er gehört zu der modern-orthodoxen Richtung, die Fragen der Stellung der Frau in der Liturgie sind für ihn wichtig, Fragen des Umgangs mit Homosexuellen, Lesbiern, auch Frage des Umgangs mit den Palästinensern. Also sehr viele humanitäre Anliegen, die er hat und wo er sich auch durchaus sehr prägnant immer äußert. Und er ist inzwischen also hauptsächlich in einem Projekt engagiert, das ist vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden. Funktioniert auch über Internet natürlich alles, dass man jeden Tag einen Abschnitt aus der Bibel, eben nicht nur aus der Tora, sondern aus den anderen biblischen Büchern liest und damit auch Leute, die vielleicht gar nicht so religiös gebunden sind, das alles mal lesen und organisiert das sozusagen so und sorgt dafür, dass es immer Auslegungen dazu gibt. Und also schwer zu, im modern orthodoxen Milieu, denke ich, hat er einen sehr großen Einfluss, auch gerade eben in Jerusalem, wo er eben wohnt und tätig ist, denke ich, ist er schon eine ganz wichtige Gestalt im religiösen Milieu. In anderen religiösen Milieus wie der Siedlerbewegung hat er sicher weniger Einfluss. Da hat er einfach auch andere Sichten. Aber eben für alle, die auch Judentum mit Menschenrechten verbinden, auch mit interreligiösem Dialog, das sind alles Dinge, die ihm wichtig sind. Ich habe ihn auch mal bei einer interreligiösen Veranstaltung erlebt, also ging es um gemeinsames Beten auch, und da waren koptische Mönche da, die gebetet haben. Das koptische Beten ist ja oft einfach ein langes Singen von Litaneien, und natürlich keiner von uns außer den Kopten kannte die Sprache, hat also irgendein Wort verstanden. Aber wenn die Lau sagte, ich könnte ihnen noch stundenlang zuhören, er war einfach so begeistert von der Ausstrahlung dieses koptischen Gesangs. Also bei sowas ist er auch immer mal wieder präsent. Und versucht auch da, wir haben ja auch sehr viele Spannungen zwischen Säkularen, zwischen religiösen, Ultraorthodoxen, die auch in Jerusalem natürlich immer mal wieder aufeinandertreffen. Und auch da versucht er immer Brücken zu bauen und zu sehen, dass man noch irgendwo im Gespräch bleiben kann. Herr Müller, Sie sind noch...
Dieses Singen, was Sie eben erwähnten, das kennen wir doch auch im Judentum, weil das Wort Nigun ist doch genau das, ein wortloses, also ein ja ohne Worte, eine Melodie singen, die sich dann eben im Gotteshaus verbreitet, sage ich mal, oder die stimmen sich dann alle darauf ein. Es ist ja kein Vorsänger da in dem Sinne.
Ja, also das ist, das wird nicht in allen Synagogen gemacht. Naja. Es ist gerade das chassidische Judentum, was diesen Gedanken hat, auch, und das passt vielleicht auch gerade in unseren Kontext herein, ein Gebet, das aus dem Herzen kommt. Das ist nicht notwendigerweise ein Gebet, das Worte findet, sondern eventuell eben ja nur ein Summen sein kann oder auch einfach nur ein Weinen. Auch das, auch dieselben Leute, die eben diesen Nigun, dieses einfach nur Melodien zu summen haben, die würden auch sagen, auch Weinen ist letztlich ein Gebet. Das kommt ja hier auch in unserem Text zum Ausdruck.
Ja, auch dieses Gedicht oder Gebet, jetzt habe ich mich verschluckt.
Wir würden Ihnen gerne einen Schluck Wasser rüberreichen, aber es geht gerade schlecht.
Ja, vielleicht.
Ja, danke schön. Aber was ich sagen wollte, ist dieses gebetete Gedicht oder gedichtetes Gebet ist ja an für sich eine sehr ergreifende Erzählung auch von dem, was man im Judentum unter der Umkehr, unter der Teshuva versteht. Weil wir können ja ohne weiteres unterstellen, dass am Schluss hier bei den, also die Emotionen hochkommen, sage ich mal einfach, dass in dem Moment dann Gott sie wieder annimmt. Ja. Weil es hat ja Erfolg. Und eben sagte irgendeiner hier von Weg und Ziel, das war es.
Ja. Ja, und man sieht es ja auch im weiteren Verlauf der Geschichte, denn es heißt dann ja, dass die Philister sich zusammenscharen und nach Mizpah hinaufziehen. Okay. Und es ist dann, und das kommt ansonsten schon im Buch Samuel kaum noch vor, dass wie zu Josuas Zeiten Gott selber kämpft, er schlägt die Philister in die Flucht. Und das ist sicher auch nochmal als Gegensatz gedacht, als sie gedacht haben, wir nehmen Gott in der Bundeslade mit in die Schlacht, das hat nicht funktioniert. Ja. Aber nachdem diese Umkehr und dieses ehrliche Gebet stattgefunden hat, wird das äußere Zeichen dann auch, dass die Philister sie jetzt nicht überwinden können. Auch das ist natürlich sozusagen vor dem praktischen Hintergrund nochmal ganz wichtig. Cor?
Nochmal über die Bundeslade. Das hat mich die ganze Zeit auch denken, dass wir auch in viele Schlachten auch hinter einer Fahne, und die Fahne hat die Menschen dann inspiriert, um in die Schlacht zu gehen. Und das passiert jetzt noch immer. Also, ich finde das, ein ganz fremdes Gefühl, muss ich sagen.
Ja. Weil auch wenn die Fahne gefangen genommen worden ist, sozusagen, war das schon Zeichen für Niederlage natürlich. Also das ist in dem Sinne weitergegangen. Also es war nicht nur die Kreuzfahrer mit dem Kreuz, sondern die Fahnen haben letztlich dieselbe Aufgabe. Und dann nehmen sie noch bis heute weiter.
Ja, genau.
Frau Fichtbauer.
Ja, noch eine Frage. Also es heißt ja hier, die rissen ja buchstäblich die Bundeslade aus ihrer Verankerung, sage ich mal. Und es war ja vorher ganz eindeutig geklärt, welches Holz und ich weiß nicht was, wie lang alles sein sollte. So. Aber jetzt reißen sie es raus. Wo kam es jetzt vor, dass diejenigen, die Bundeslade, als die ja mal bei einem Zug kippte, stabilisieren wollten und angefasst haben und dann starben sie. Wo war das
denn? Das werden wir in der Fortsetzung hören. Das ist, als David die Bundeslade von Kirjat Jearim nach Jerusalem führt. Da passiert dieses Unglück. Wo dann auch nachher gesagt wird, dass ein Grund wahrscheinlich auch ist, die Bundeslade soll ja nicht auf einen Wagen gestellt werden. Nach der Vorschrift in der Tora soll sie von den Leviten getragen werden. Also aber auch da kommt wieder der Gedanke, wenn man mit dem Heiligen nicht richtig umgeht und es falsch berührt, kann das gefährlich werden. Also da kommen wir dann noch in einigen Wochen dazu, dass wir diese Geschichte dann auch noch haben. Herr Müller.
Ja, es kommt ja noch hinzu, dass also die Lade an für sich schon in einer spirituellen Phase existiert. Das heißt also, wenn Sie mal in die Beschreibung reingehen, wie der Mishkan, also das Begegnungszelt gebaut ist, dann ist hinten ganz zum Schluss kommt der Allerheiligste, das Allerheiligste, wo ja nur der hohe Priester reintreten darf. Und wenn Sie jetzt mal die Maße vergleichen, wie groß dieses Allerheiligste ist und wie groß die Lade ist, dann ist da überhaupt kein Platz mehr. Das heißt also, da wird gesagt, die Lade ist so gebaut, dass sie keinen irdischen Platz braucht. Ja?
Ja, kann man. Es wird dann ja auch beschrieben, dass eben die Stangen, mit der man sie getragen hat, die haben wirklich aus dem Allerheiligsten herausgeragt, weil es eben nicht groß genug war. Ja, das kann man auch so interpretieren. Ja, da hatten wir eine sehr angeregte Diskussion heute zu diesen Texten. Sind damit eigentlich auf dem Höhepunkt eben der Mission Samuels, das Volk zu Gott zurückzuführen, angekommen. Beim nächsten Mal werden wir sehen, wie das Ganze doch nicht so gut endet, wie er sich das wohl gewünscht hätte, weil das Volk nämlich schließlich einen König haben will, statt Gott als König haben zu wollen. Also mit dieser Frage der irdischen und himmlischen Königsherrschaft und wie Samuel damit umgeht, werden wir uns dann nächstes Mal mit auseinandersetzen. Dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche. Frau Fricke noch?
Ja, ich bin jetzt.
Funktioniert offensichtlich jetzt nicht.
Jetzt hat es funktioniert. Sorry. Ich habe nur noch eine Frage zu diesem Kind von dem Pinhas. Ist das gestorben? Das habe ich nicht genau verstanden.
Nein, das ist offensichtlich am Leben geblieben.
Oder lebt es weiter? Und wenn es weiterlebt, taucht es nochmal auf in der Bibel? oder?
Also seine Nachkommen sozusagen. Wir hatten ja der babylonische Talmud zitiert 1 Samuel 14,3. Achia, der Sohn Achitophs, des Bruders von Unehre. Also wir können durchaus annehmen, dass der Nachkommen hatte. Das Haus Elis ist also nicht sozusagen physisch ausgerottet worden, sondern verliert eben seine Stellung als hohes Priestergeschlecht. Aber das Kind bleibt offensichtlich ja am Leben und muss mit diesem Namen weiterleben. Sie sind stumm geschaltet.
Okay, in der Bibel, in meiner Bibel stand es auch anders. Da hieß es nicht Unehre, sondern da hieß es, fort ist die Herrlichkeit aus Israel. Also ich denke, das ist schon ein anderer Schwerpunkt, als ein Kind Unehre zu nennen. Da
komme ich eigentlich nicht. Das ist die Erklärung, die gegeben wird. Sekunde.
Ja.
Es heißt in Vers 4, 21, und sie nannte den Knaben Unehre, um zu sagen, die Ehre ist aus Israel verbannt worden, darüber, dass die Lade weggenommen worden ist. Also das, der zweite Teil ist schon die Erklärung des Namens.
Ja, genau.
Aber der Name wird als in der Unehre Bibel bezeichnet. Ikavod, vielleicht haben es manche Bibelübersetzungen.
Ja, Ikavod steht in der Bibel und das hieße, so ist das erklärt, fort ist die Herrlichkeit aus Israel.
Ja, also das ist eine interpretierende Erklärung natürlich. Also, auch eine wörtliche Übersetzung wäre, sie nannte ihn Unehre, um damit zu sagen, um damit zum Ausdruck zu bringen, sozusagen. Und dann kommt das, was Sie zitiert haben.
Okay, nee, hatte ich nur nicht so.
Ja.
Okay, danke schön. Aber es war dem Eli ja auch vorausgesagt worden, dass zwei Söhne an einem Tag sterben und er dann eigentlich ja auch noch.
Ja.
Und dass aber das Haus weiterleben würde.
Ja, gedemütigt, aber doch weiter existieren wird.
Ja, danke schön.
Ja.
Jetzt macht er gar nichts mehr.
Ich glaube, wir könnten noch Stunden weitersprechen. Das ist wirklich, wirklich anregend heute.
Mhm. Frau Dankowski?
Ich glaube, sie wollte.
Wollte machen. Klatschen.
Wie übersetzen Sie denn Unehre?
Ikavod.
Ikadon?
Ikavod.
Ikazod.
Kavod, die Ehre.
Kabot und die Vorsilbe.
Das ist also das Aleph Yud ist die Verneinung.
Ach so. Also, danke schön. Ne? Ah ja.
Gut. Dann herzlichen Dank allen für diese anregende Runde heute Abend. Wir sehen uns nächste Woche. Da bin ich auch dabei. Ich bin allerdings, ich muss mit einem halben Auge immer hier rauf und mit einem anderen halben Auge auf was anderes gucken, aber hoffe, dass das zu machen ist.